Ja, meine Damen und Herren, nach Christoph Butterwege zu reden, ist eine rechte Herausforderung. Gerade für jemanden, der nicht in der politischen Arena sich jeden Tag bewegt und dort gestellt worden ist, sondern ich bin Sozialpsychologe. Aber ich versuche mal doch eine Reihe von Punkten, die auch bei ihm angeklungen sind, in meinem Vortrag aufzunehmen. Bert Brecht hat er zitiert, das ist für mich eine der tollsten Formulierungen, die man bei Brecht finden kann und die habe ich auch als Titel für meinen Vortrag gewählt. Kein einfaches Thema, das ich mir habe stellen lassen. Ich hätte sofort loslegen können, wenn es darum geht, warum Armut bei Gesundheit, bei psychischem Aufwachsen, bei all den Themen, die Folgen von Armut thematisieren. Aber ich bin ja aufgefordert worden, darüber zu sagen, warum ist es so schwer, genau bei diesen Themen, die hier alle in diesem Kongress eine große Rolle spielen, zu mobilisieren. Warum gehen Millionen Menschen für ein Fußballspiel, ich nehme mich da nicht aus, wirklich bis in die emotionale Hochleistung hinein? Und warum kriegen Themen wie die Folgen von Armut genau diese Art von Mobilisierung nicht hin? Ich möchte mit einer persönlichen Erfahrung anfangen, wo ich gemerkt habe, wie schwer es ist, selbst wenn man bis in die heiligen Hallen des Bundestages hineinkommt, für dieses Thema Resonanz zu bekommen. Ich war Vorsitzender der Berichtskommission für den 13. Kinder- und Jugendbericht. Und dort war ein großes Zentrum, die Folgen von sozialem Hintergrund für die gesundheitliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Die Ministerin hieß damals von der Leyen. Ich werde nie vergessen, wie sie hier um die Ecke mich eingeführt hat und gesagt hat, so wichtig dieses Thema und es liegt mir besonders am Herzen. Als wir dann herausgestellt haben, dass die Hauptursache für den Mangel an gesundem Aufwachsen genau der soziale Hintergrund der Kinder und Jugendlichen und ihrer Familien ist, da war auf einmal keine Resonanz mehr da. Die Ministerin hat es nicht mal für nötig gefunden, die geht da wegen jedem Furz, geht die in die Öffentlichkeit. Mit dem Bericht, den wir abgeliefert haben, ist sie nicht ein einziges Mal in die Öffentlichkeit gegangen. Das hat ihr einfach nicht geschmeckt, dass wir gesagt haben, das ist die Hauptthematik, über die wir reden müssen, wenn wir von Prävention und Gesundheitsförderung sprechen. Ich war bei zwei Anhörungen im Ausschuss des Bundestages. Es gab noch eine schwarz-gelbe Regierung. Die beiden Regierungsparteien haben in dieser Anhörung nicht mal ihr Rederecht wahrgenommen. Es hat sie einfach nicht interessiert. SPD und Grüne haben dann doch wichtige Teile des Berichtes in ihre Beschlussvorlagen aufgenommen. Es wurde einfach eiskalt abgelehnt im Bundestag. Und das hat mich unglaublich berührt, weil ich dachte, wie kann sowas sein? Wir haben so starke Daten, wir haben so wichtige Befunde, die sind offensichtlich politisch einfach nicht interessant oder jedenfalls nicht gefragt. Ich will in mein Thema ein bisschen systematischer einsteigen. Wir haben schon bei den Vorrednern ganz viele wichtige Punkte heute gehört. Ich will eher aus dem Bereich nochmal einsteigen, den ich selber über Jahre gut mitbekommen habe. Ich bin ein Kind der Psychiatrie-Reformenbewegung. Ich bin Gesundheitswissenschaftler und aus diesem Bereich möchte ich drei Beispiele nennen. Ach so, das habe ich Ihnen noch vorenthalten, aber das habe ich jetzt schon erklärt. Ich möchte Ihnen drei Beispiele nennen, in denen mir deutlich geworden ist, wie wenig dieses Thema Ungleichheit und Armut in bestimmten fachlichen Szenen heute überhaupt verhandelt wird. Diese drei Stichworte möchte ich jetzt kurz erstmal beleuchten. Ich bin selber Psychologe, habe sehr viel mit Sozialpsychiatrie und Gemeindepsychiatrie zu tun gehabt und wenn ich mich zurückerinnere, wie wir in den 60er, 70er Jahren angefangen haben, über eine Reform in diesem Bereich zu reden, da war der entscheidende, zentrale Punkt immer die Ungerechtigkeit im Zugang zu bestimmten Hilfsmöglichkeiten. Ganz klar. Und was ich heute beobachte, auch in meinem eigenen Fach, die Psychotherapie, wenn Sie da die Lehrbücher anschauen, da kommt das Thema soziale Ungleichheit in aller Regel gar nicht mehr vor. Da wird viel über die Gehirne der Menschen gesagt, da wird viel über die Genetik gesagt und es wird auch viel über die innere psychische Situation der Menschen gesprochen, was richtig ist. Aber alle Daten, die mir vorliegen, sagen, ohne Kontext, ohne Lebenswelt der Menschen begreife ich nicht, warum sie in Nöte geraten sind, warum sie Krisen erleben und warum sie genau in dem Bereich auch möglicherweise besondere Unterstützung und Hilfe brauchen. Ich nenne das einfach mal die Gesellschaftsvergessenheit oder die soziale Amnesie in meiner eigenen Profession. Und wenn man eben ein paar Jahre zurückgeht, ich bin ein Kind der Studentenbewegung. Als wir damals in unseren Fächern Medizin, Psychologie, Psychiatrie gefragt haben, was sind denn unsere Aufgaben in Richtung einer veränderten, reformierten Gesellschaft, dann haben wir wahrgenommen, was die internationale Forschung ausgedrückt hat, nämlich dass die Schwere der psychischen Störungen ganz eindeutig mit der sozialen Schicht, so hat man es damals vor allem genannt, also dem sozialen Hintergrund der Menschen zu tun haben. Dieser Klassiker von Hollingshead und Redlich, den ich damals zur Übersetzung gebracht habe, ist der Klassiker in der internationalen Forschung gewesen und der zeigt eben auch, dass Menschen, die schwere psychische Probleme haben, wiederum in Abhängigkeit von ihrer eigenen sozialen Herkunft und ihrem Hintergrund unterschiedlich gute Hilfen bekommen. Sie haben zum Teil überhaupt keine Behandlung bekommen, wenn sie aus den unteren sozialen Schichten kommen. Das sehen wir hier. Organische Therapie, was ist das? Das war damals Elektroschock in allererster Linie. Die Psychopharmaka kamen dann und die gelten natürlich auch eher als organische Therapie. Also wirklich eine gute, gezielte psychotherapeutische Angebotspalette gab es für Menschen aus sozial benachteiligten Schichten nicht. Eine andere Studie, die das auch ganz klar aufzeigt, die unteren sozialen Schichten haben das höchste Erkrankungsrisiko. So einfach. Und das war ein Anlass, da wirklich aktiv zu werden, die Politik zu bedrängen. Aber auch da schon die Erfahrung, dass im Deutschen Bundestag maximal 5 Abgeordnete, ich kann mich noch gut erinnern, dass wir da öfter nach Bonn gepilgert sind, 5 Abgeordnete überhaupt sich für dieses Thema interessiert haben. Und das waren Menschen, die selber in ihrer Familie jemand hatten, der psychisch Probleme hatte. Aber es war auch klar, dass es nicht ausreicht, nach Bonn in den Bundestag zu gehen. Nein, wir haben damals einen Sternmarsch nach Bonn organisiert und da sind mehrere tausend Menschen auf dem Bonner Marktplatz gewesen und haben für eine Veränderung in diesem Bereich gestritten und gekämpft. Und ein paar Dinge sind ja auch wirklich besser geworden. Das zweite Thema, die Bedeutung der Armut für die gesundheitliche Situation Heranwachsender. Da gibt es so viele Befunde und Daten, unter anderem von diesen beiden wahrscheinlich wichtigsten internationalen Koryphäen, Michael Marmot und Richard Wilkinson, die in dieser für die Europäische Union herausgebrachte Studie all diese Daten, die man hat, zusammengefasst haben. Und wir haben in Deutschland das war 2007, eine große Hilfe, dass wir endlich repräsentative Daten hatten über die Frage, was macht den sozialen Hintergrund aus, unter dem Aspekt, wie das für Kinder und ihre Familien sich auswirkt. Und da sehen Sie ganz deutlich die Frage, wie meinem Kind geht es sehr gut, wie kann das beantwortet werden? Da sehen Sie einmal einen nicht allzu großen Geschlechterunterschied, aber Sie sehen vor allem, dass umso älter die Kinder werden, umso niedriger sind die positiven Antworten und vor allem sehen Sie den Sozialgradienten, umso niedriger das Einkommen der Menschen war, umso geringer war die Bereitschaft zu sagen, meinem Kind geht es gut, wie soll das auch sein? Und hier haben Sie nochmal wieder auch einen Befund, der genau dieses belegt. Dann hat das Robert-Koch-Institut, ja hier um die Ecke, hat dann jetzt nochmal eine zweite Welle aufgelegt und das sind die neuesten Daten und da hat sich nichts, aber auch wirklich nichts positiv verändert. Also kann man sagen, meine dritte These, das Armutsrisiko hat erhebliche Konsequenzen, vor allem für das gesunde Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen. Und die Fachwelt ist sich einig, dass der wichtigste Faktor für die Beeinträchtigung der gesunden Entwicklung das Thema Armut ist. Und wir brauchen unbedingt, das hat gestern Rolf Rosenbrock in dem Forum am Nachmittag deutlich angesprochen, wir brauchen eine gesamtpolitische Strategie der Armutsbekämpfung, die eben nicht nur auf das Geld schaut, sondern eben auch auf die vielfältigen anderen Faktoren, die für das Leben von Menschen von einer großen Bedeutung sind. Der dritte Punkt, eine Befundlage, die man auch längst hätte gut zur Kenntnis nehmen müssen. Wo steht denn Deutschland bei der Gerechtigkeitsfrage? Ich bin nun kein Freund der Bertelsmänner und Bertelsfrauen, aber da ist mal eine ganz interessante Studie, die mit OECD, die OECD-Daten mitverwendet, aufgestellt worden. Und da hat man versucht, Gerechtigkeit multidimensional zu erfassen. Es geht um Armutsvermeidung, es geht um Bildungszugang, es geht um Arbeitsmarktchancen, es geht um den sozialen Zusammenhalt und es geht um die Generationengerechtigkeit. Und wenn Sie da sehen, wo Deutschland steht, das müsste eigentlich das reichste Land Europas wirklich beunruhigen, schwerstens beunruhigen, wenn man sich solche Befunde anschaut. Und warum ist es so wichtig, das Thema Gerechtigkeit? Das hat unter anderem Herr Wilkinson mit mehreren Studien ganz deutlich gemacht. Und er hat eine ganz eindeutige, klare These formuliert und auch mit Daten belegt. Er sagt, unter den entwickelten Ländern weisen nicht die Reichsten den besten Gesundheitszustand auf, sondern jene, in denen die Einkommensunterschiede zwischen Reich und Arm am geringsten sind. Und dann kann man das bei ihm ganz gut auch in solchen Schaubildern nachverfolgen. Hier geht es um den Index für Gesundheit und soziale Probleme. Und was wir da sehen ist, die USA schneidet mit Abstand am schlechtesten ab. Obama hat mit all seinen begrenzten Möglichkeiten versucht, dagegen zu steuern. Aber das ist, glaube ich, noch keine entscheidende Veränderung dort vollzogen worden. Ja, Deutschland liegt da in so einem Mittelbereich, aber wir haben deutlich andere, vor allem die skandinavischen Staaten, bei denen die Situation deutlich besser ist. Japan erstaunlich gut. Die psychische Gesundheit, auch da der gleiche Zusammenhang. Also wir haben eigentlich, meine vierte These, einen ganz klaren Beleg dafür, warum das Thema Gesundheitsstatus einer Population etwas mit Gerechtigkeit zu tun hat. Da, wo die Schere am weitesten auseinandergeht, sind die negativen Auswirkungen deutlich am stärksten nachweisbar, in allen denkbaren Bereichen. Es gibt solche Schaubilder von Wilkinson für alles, ob es um Ernährungsverhalten, ob es um Sport geht, um alle Faktoren, die irgendwie mit Gesundheit zu tun haben. Und er sagt auch, und das finde ich einen ganz besonders wichtigen Punkt, die Solidaritätsmentalität in einem Land hängt entscheidend davon ab, wie stark wird überhaupt das Thema des inneren Zusammenhalts in einer Gesellschaft ernst genommen. Da reden ja viele immer wieder bei ihren Wahlreden, wie wichtig es ist, dass wir zusammenhalten. Das ist aber ein entscheidender Faktor, wo genau diese Solidaritätslücke auch ganz deutlich wird. Warum finden wir uns damit ab? Das ist übrigens eine Formulierung, die ich aus einem wunderbaren kleinen Büchlein entnommen habe von dem großen polnisch-englischen Sozialwissenschaftler Sigmund Baumann. Er hat ein Buch geschrieben, Retten uns die Reichen? Fragezeichen. Und dann hat er ein Kapitel überschrieben, warum finden wir uns damit ab, nachdem er gezeigt hat, wie er hier im Kongress in vielen Vorträgen, wie dramatisch sich da doch die Welt darstellen lassen muss. Ja, warum finden wir uns damit ab? Mein erster Punkt ist die Entsorgung der Klassenfrage. Das klingt jetzt ein bisschen pathetisch oder altmodisch. Sie war erfolgreich und in einer nivellierten Mittelstandsgesellschaft, so hat es mal in den 60er, 70er Jahren ein Teil der konservativen Eliten in diesem Land formuliert, wir sind trotzdem nicht in einer nivellierten Mittelstandsgesellschaft angekommen. Und mein Freund, leider verstorbener Freund Ulrich Beck, hat das in einer seiner wichtigsten Studien über die Risikogesellschaft sehr klar beschrieben. Er sagt, wir sind in einer Gesellschaft angekommen, in der die Ungleichheit, die Relationen zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen sich nicht wirklich entscheidend verändert hätten. Aber insgesamt hat sich das Lebensniveau, wenn man von den 50er Jahren bis in die 70er, 80er, 90er Jahre geht, das hat sich verändert. Und die Besonderheit der sozialstrukturellen Entwicklung in der Bundesrepublik ist der Fahrstuhleffekt. Die Klassengesellschaft wird insgesamt eine Etage höher gefahren, aber es bleibt eine Klassengesellschaft. Also dazu nur noch mal das Gleiche in meiner abschließenden fünften These dazu. Wir haben es nach wie vor nicht geschafft, obwohl all die großen Versprechungen, die der Sozialstaat immer wieder uns oder die Politiker, die den Sozialstaat repräsentieren, immer wieder versprochen haben. Wir haben es nach wie vor mit einer Klassengesellschaft zu tun. Meinem zweiten Punkt knüpfe ich an das an, was Christoph Butterbecke schon angesprochen hat. Ich nenne das mal ein neoliberales Gehirndoping, das stattgefunden hat. Wir leben in einer Welt, in der immer stärker das amerikanische Konzept auch hier bei uns eine Rolle spielt, nämlich die Aufteilung der Welt in Loser und Winner und die Figur des unternehmerischen Selbst. Dieser Begriff stammt von Herrn Bröckling. Eine sehr schöne Idee, in der er zeigt, wie eben Menschen heute in einer spätmodernen, spätkapitalistischen Gesellschaft immer mehr auch selber Dinge in die Hand nehmen können, aber auch müssen. Und dass genau aber an der Stelle, wenn jemand es nicht gut hinbekommt, dann ist er ja selber schuld. Dann sagen die Amerikaner, blaming the victim, du hast es selber nicht hinbekommen. Und das ist genau die Mentalität, die eben dieses neoliberale Gehirndoping geschaffen hat. In einer Gesellschaft, meine sechste These, die den Menschen zum unternehmerischen Selbst formt, wird Scheitern zunehmend ein Tabu. So entsteht zunehmend eine Winnerkultur. Sie will vor allem Sieger- und Erfolgsgeschichten hören und sie verdrängt die andere Seite der Medaille. Ich frage mich oft, wenn ich am Montagmorgen in der Münchner U-Bahn in meine Uni gefahren bin, warum sehen viele Menschen ziemlich grau und ziemlich unglücklich aus? So, ich sage es mal ganz bewusst, so einfach. Aber sie reden an dem Arbeitsplatz, an dem sie ankommen, nur von ihrem tollen Wochenende und nicht davon, dass es scheiße war und dass es überhaupt nicht gut war. Oder sie machen einen unheimlich tollen Urlaub und sagen, es sei ein toller Urlaub. Es war aber eigentlich alles andere als ein toller Urlaub, weil enorm Stress da war und so weiter und so weiter. Also wir reden immer weniger über die Dinge, die wir nicht gut können, die scheitern. Und die Gründe dafür werden dann eben auch ausgeblendet. Das ist auch ein Teil dieses neoliberalen Dopings. Der dritte Punkt, es gibt eine bemühte Rede über die inklusive Gesellschaft. Und gleichzeitig wächst aber auch das Empfinden von immer mehr Menschen, dass sie nicht dazugehören. Das Exklusionsempfinden, wie ich finde, ein sehr schöner Begriff, der von einer Gruppe von Heinz Bude und Lantermann in Kassel herausgearbeitet wurde, eben wie stark sind Menschen heute mit dem Gefühl unterwegs, diese Gesellschaft bietet angeblich für alle wunderbare Chancen, nur ich gehöre nicht dazu. Ich gehöre einfach nicht dazu. Und wir haben da eine Reihe wichtiger Literatur in den letzten Jahren. Heinz Bude ist einer. Aber besonders gefällt mir die Formulierung von Sigmund Baumann, der dieses Buch geschrieben hat, Verworfenes Leben. Da beschreibt er die Menschengruppen weltweit, aber natürlich auch in unserem Land, die sich nicht dazugehörig fühlen, die sich ausgegrenzt erleben, die man irgendwie nicht völlig verhungern lässt, aber auch gleichzeitig all die Chancen die die Gesellschaft ideologisch ihnen vorgaukelt, sind ihnen vorenthalten. Es wird immer klarer, dass eine wachsende Anzahl von Menschen, das ist meine siebte These, von den Zugehörigkeit ermöglichten Chancen, Verwirklichungschancen, abgeschnitten, marginalisiert, an den Rand gedrängt sind und aus dem Alltag von Arbeit, Politik, Konsum und Zivilgesellschaft ausgeschlossen sind oder sich so erleben. Ein wichtiger Unterschied, aber das Entscheidende ist, wie definiere ich mich, wie erlebe ich mich? Und dieses Exklusionsempfinden breitet sich aus. Im gesellschaftlichen Verhältnis von Exklusion und Inklusion machen sich Veränderungen und Umbrüche bemerkbar. Und diese zeigen sich im Bereich der Erwerbsarbeit, im Bereich der wohlfahrtsstaatlichen Regulierung, Stichwort Hartz IV, und letzten Endes im Gebiet aller sozialen Beziehungen. Wir haben in dem 13. Kinder- und Jugendbericht das Thema Inklusion behinderter Kinder und Jugendlicher ganz oben gehabt. Die Regierung hat das sogar mit einer besonderen Wertschätzung herausgestellt. Ich frage mich aber immer mehr, in welche Gesellschaft wollen wir eigentlich inkludieren? Eine Gesellschaft, in der, das ist ein Nebengleis, aber ich beschäftige mich intensiv damit, in der immer mehr Menschen an psychischen Erkrankungen leiden, weil sie den Druck, den Stress in der Arbeitswelt immer weniger aushalten. Die Daten der Krankenkassen sind eindeutig. Haben wir eine Vorstellung, was wir Menschen zumuten, wenn wir sagen, da müsst ihr mitspielen, da müsst ihr dabei sein. Das ist die Bühne, auf der ihr auch eure eigenen Erfolge einfahren müsst. Das ist ein Zynismus. Und das Bundesteilhabegesetz mag in manchen ein bisschen mehr nach vorne gedacht haben, aber eine wirkliche klare Analyse, die das zum Inhalt hätte, habe ich nicht wahrgenommen. Und wir leben in einer Gesellschaft, in der, was die Franzosen die Zonen der Verwundbarkeit nennen, Menschen, die das Gefühl haben, ich bin am Rande oder ich schaffe das nicht oder wenn es so weitergeht, werde ich auch irgendwie endgültig abstürzen. Und über diese Zonen der Verwundbarkeit, über die muss man reden, wenn man über Prävention und Gesundheitsförderung und andere sozialstaatliche Maßnahmen nachdenkt. Ja, mein vierter Punkt, es gibt so etwas wie eine zunehmende Entsolidarisierung und die geht von der gesellschaftlichen Mitte aus. Und die wird von Fachleuten, ich denke da an Wilhelm Heidmeier, ganz deutlich benannt. Wilhelm Heidmeier, da haben wir ihn, der hat eben im Auftrag, ich weiß gar nicht von wem, aber hat eine Studie über 10 Jahre durchgeführt, eine Studie über die Deutschen und über eigentlich eher das Gefühl der Menschenfeindlichkeit. Breitet sich das aus in Richtung Rassismus, Antisemitismus? Und er beschreibt, 2003 hat er angefangen, bis 2013 sind die Studien gelaufen und er beschreibt von Jahr zu Jahr eine größere Vereisung, soziale Vereisung im sozialen Klima dieses Landes. Er spricht von dem entsicherten Bürgertum, dem rohen Bürgertum. Und ich gebe wahrscheinlich kaum einen Bürger, der wohnt ja auch hier in Berlin, Herr Sarrazin, der genau dieses Publikum mit seinen schrecklichen Thesen munitioniert hat. Die Daten sind eindeutig. Da ist eine Entwicklung im Gange, die eben in hohem Maße auch besorgniserregend ist. Und dahinter ist etwas, was Oskar Negt den Angstrohstoff nennt. Da ist eine Angst, eine tiefe Verunsicherung, eine Angst. Und die hat natürlich, das können wir jetzt gerade in Großbritannien beobachten, das können wir in allen europäischen Ländern beobachten, da kommen sowas wie politische Schwarzmarktfantasien auf. Das ist der Begriff, den Oskar Negt verwendet hat, um eben diesen rechten Populismus zu benennen. Was sind denn die größten Ängste der Deutschen? Das stammt von den deutschen Versicherungen. Da sehen wir, da sind eine Reihe von Ängsten, die einen hohen Stellenwert haben. Und die Frage ist, wie geht dieses Land mit diesen Ängsten um? Überlässt es der AfD und anderen Gruppierungen auf der rechten Schiene? Also diese mentalen Muster, die ich jetzt auch nur andeuten konnte, die sprechen ein wachsendes Gefühl der Ohnmacht an. Ohnmacht ist für mich ein Begriff, der aus der Psychologie, etwa von Erich Fromm, schon in den 30er Jahren entwickelt worden ist, um zu erklären, warum so viele Menschen den Nazis hinterhergelaufen sind, warum sie hofften, dass deren Angebote, dass deren Versprechungen sie aus ihrer Ohnmacht herausholen. Er hat die Ohnmacht sehr stark mit dem Kapitalismus in Verbindung gebracht, wo eben Menschen den Eindruck haben, es ist alles möglich, aber wir können es gar nicht mehr steuern. Das ist ein großes Gefühl des Kontrollverlustes, den man überall in dieser Republik beobachten kann. Wilhelm Heidmeier und seine Gruppe in Bielefeld hat herausgefunden, dass 66% der Deutschen im Schnitt, 66% sagen, ich habe das Gefühl, ich kann gar nicht Einfluss nehmen auf die Entwicklungen in diesem Land. Und das ist natürlich absolut fatal. Das hat mich beschäftigt. Ich habe dann mal dazu, das ist jetzt die Werbeeinblendung kurz, ein Buch vor kurzem veröffentlicht. Aber ich bin eingerahmt von wichtigen anderen Autoren und ihren oft sehr kleinen, aber sehr kompakten Empfehlungen. Vor allem natürlich empört euch, engagiert euch, vernetzt euch. Als Münchner bin ich über ein Bild besonders stolz. Das war vor Weihnachten auf dem Platz vor der Oper mit unglaublich vielen Menschen, die gegen diesen rechten Populismus auf die Straße gegangen sind. Ich war am gleichen Tag aber mit meiner Enkelin in Dresden, wo sie lebt, als Halbpalästinenserin. Und die weiß, was es bedeutet, wenn man dort als Fremde angeschaut und angeredet wird, anschauen und anreden. Ich denke, darum muss es gehen, dass wir anfangen, das ist meine letzte These, wir müssen versuchen, aus dieser Ohnmachtsfalle herauszukommen. Wir brauchen eine stärkere Ermutigung der Menschen, sich eben wirklich einzusetzen, zu engagieren. Und da bin ich auch wiederum durchaus ein, vielleicht für manche Linke zu bürgerlich eingestellt. Ich sehe das bürgerschaftliche Engagement in bestimmten Bereichen als eine wichtige Triebfeder, auf bestimmte Dinge zu reagieren. Die Willkommenskultur in München, das haben Sie alle wahrscheinlich auch über die Medien oder unsere Münchner auch vor Ort miterlebt. Was war da für ein Potenzial auf einmal spürbar, Solidarität zu zeigen, zu helfen, zu unterstützen? Und ehrlich gesagt, klar, wir brauchen auf der politischen Ebene Dinge, die verändert werden müssen. Wir müssen Dinge fordern, wie die Kindergrundsicherung und. Aber das Entscheidende ist, wie können wir Menschen ermutigen, sich einzumischen, sich zu beteiligen, sich nicht von dieser Ohnmachtsfalle bestimmen zu lassen. Und das brauchen wir dringender denn je. Wir haben aber auch Initiativen, die sind nur nicht so gut vernetzt und noch nicht so mächtig. Ich denke, die Psychiatriereformbewegung war eine gute, die Frauenbewegung war eine unheimlich wichtige, die Selbsthilfebewegung, die ökologische. Das sind die Experimentierbaustellen für zukunftsfähige Lösungen, die in die Politik hinein transportiert werden müssen. Und das wünsche ich mir, dass von diesem Kongress auch so etwas ausgeht. Wir müssen auf die Straße, wir müssen uns engagieren, wir müssen auch andere Bürger davon überzeugen, dass es keinen Sinn hat, einfach nur rumzujammern, larmoyant zu sein. Nein, wir müssen da einsteigen. Vielen herzlichen Dank.